gab es also einen Sturm der Entrüstung, wie dem Beuys einfallen konnte, so ein Kulturgut einzuschmelzen in irgendwas und irgendwie und so. Und da standen also die Telefone nicht mehr still. Wir kriegten also jede Menge Anrufe und darunter auch tatsächlich ganz ernstzunehmende Morddrohungen.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Die Documenta 7 mit den 7000 Eichen von Joseph Beuys war ein Mammutprojekt auf Jahre angelegt. Damit nicht genug, denn typisch Beuys, eine Überraschung hatte er noch parat. Joseph Beuys wollte die Kopie einer Zarenkrone in Kassel vor Publikum einschmelzen. Das war die Krone, eine Kopie von Ivan dem Schrecklichen. Für diese Aktion, ein großes Spektakel, gab es sogar Polizeischutz. Warum? Die ganze Geschichte kommt jetzt, erzählt von seinem Assistenten, der damals dabei war. Ich begrüße Sigi Sander. Wir reden heute wieder über die Documenta 7, Aktion 7000 Eichen. Da gab es also, erzählst du, Sigi, einen Zwischenfall. Das war eine besondere Aktion, eine Zusatzaktion von Joseph Beuys. Und da gab es Stress, Kritik und sogar Morddrohungen. Was ist da passiert?
Ja, also die Documenta geht ja 100 Tage lang. Also von Mitte Juni an. Und der Beuys war sich natürlich auch irgendwie darüber im Klaren, dass er natürlich während dieser Documenta auch noch ein bisschen was bringen muss. Also das erwarten einfach natürlich die Kasseläner, dass da also auch irgendwie immer irgendwelche kleinen Sensationchen passieren. Und so rief er dann halt irgendwann mal im Büro 7000 Eichen an und sagte, lass doch mal über die Spitze des Basalt Keils auf dem Fridericianum, lass doch da mal eine Bühne bauen, die muss so und so hoch sein, also ein Podest so und so hoch und möglichst überdacht und. Ich komme demnächst nach Kassel und dann schmelze ich da die Kopie der Friedenskrone, die Kopie der Zarenkrone von Ivan dem Schrecklichen ein in den Friedenshasen mit Zubehör.
Ja. Was heißt das? Was hat es damit auf sich? Friedenshase mit Zubehör, diese Krone. Worum ging es da?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt. Was ist denn das? Was soll das? Und es ist jedenfalls so, also in Düsseldorf gab es zu der Zeit einen Gastronomen, der eigentlich schon in den 50er Jahren so ein bisschen so auch immer in der Yellow Press war, weil er mit zu diesen Wirtschaftswunderleuten gehörte, mit zu den Ersten, die mit einer Bundestagsdelegation nach Russland gereist sind und da halt so diese bilateralen Gespräche oder wie das damals hieß, aufgenommen hat. Also der war also in den 50er, 60er Jahren, war das also eine richtige Wirtschaftsgröße. Und der hatte dann in Düsseldorf in der Altstadt so ein paar Kneipen und unter anderem auch eine, wo in einer Vitrine diese Kopie, also die 1:1 Kopie der Zarenkrone von Ivan dem Schrecklichen zu sehen war und man konnte, wenn man in der entsprechenden Laune war und auch so nötige Kleingeld hatte, konnte man also eine Runde Champagner bestellen, die dann serviert wurde in dieser Krone und man konnte also, wie gesagt, zur allgemeinen Belustigung konnte man sich also den Luxus leisten, also aus dieser Krone den Champagner zu trinken. Und dieser Gastronom, Mattner, der hat sich halt irgendwann mal an den Beuys gewandt und wollte halt Kunst kaufen vom Beuys. Und der Beuys so als Niederrheiner, als Bauernsohn, hat natürlich auch immer gern gekungelt und hat ihm dann halt vorgeschlagen, wir können ja tauschen, Sie geben mir diese Kopie der Zarenkrone und kriegen dafür von mir entsprechend viel Kunst. Naja, und dieser Deal kam dann halt zustande und so fasste dann Beuys den Entschluss, also diese Kopie, muss ich immer wieder sagen und betonen, diese Kopie der Zarenkrone einzuschmelzen in Kassel, in aller Öffentlichkeit, auf dem Friedrichsplatz. Und dazu, wie gesagt, wurde dieses Podest gebaut und dann gab es auch eine entsprechende Ankündigung in der Presse. Beuys brachte die Kopie der Zarenkrone mit, in ganz lapidar in einer Plastiktüte und hielt die dann zum allgemeinen Erstaunen und Verwunderung der anwesenden Presseleute hoch und kündigte halt an, dass er eben dann, ich weiß nicht, am nächsten oder am übernächsten Tag diese Zarenkrone einschmelzen wird in den Friedenshasen mit Zubehör. Na, natürlich haben sie alle gefragt, was ist denn ein Friedenshase mit Zubehör? Aber das sollte man dann natürlich entsprechend erleben. Also so gab es dann die Presse natürlich weiter. Also der Beuys, ne, also in Klammern immer der verrückte Beuys, der verrückte Künstler, hat sich wieder was ganz Irres ausgedacht und er wird also jetzt hier in Kassel diese Zarenkrone einschmelzen. Und dann wurde natürlich auch gesagt, das lagert bei dem und dem Juwelier, der nimmt so lange in Obhut und ist da im Tresor. Und dann entfachte sich natürlich in der Stadt ein Sturm der Entrüstung, was dem Beuys einfallen würde, so ein Kulturgut, weil viele haben natürlich nicht gelesen Kopie, sondern die haben also nur gelesen Zarenkrone von Iwan dem Schrecklichen. Da gab es also einen Sturm der Entrüstung, wie dem Beuys einfallen konnte, so ein Kulturgut einzuschmelzen in irgendwas und irgendwie und so. Und da standen also die Telefone nicht mehr still. Wir kriegten also jede Menge Anrufe und darunter auch tatsächlich ganz ernstzunehmende Morddrohungen. Und das hat uns natürlich dazu veranlasst, also das auch an die Kriminalpolizei weiterzugeben. Und am Tag der Kroneneinschmelzung waren wir natürlich alle entsprechend nervös und aufgeregt und haben auch jede Menge Leute aktiviert, die dann also sich dann strategisch gut verteilt haben auf dem Friedrichsplatz, um einfach zu gucken, ob tatsächlich irgendein Verrückter ein Attentat verüben würde. Und es gab auch jede Menge Polizei in Zivil da. Also es war schon eine sehr nervöse Stimmung, als Beuys dann auf dem Friedrichsplatz auf dieser Bühne die Kopie der Zarenkrone dann in diesem Friedenshasen, der letztendlich, man kennt solche Hasen so, also der Beuys hat eine Backform, so eine Schokoladenform für so einen Osterhasen dazu benutzt, um da also das Gold der Zarenkrone reinzuschmelzen und die Edelsteine und das Kreuz, das also oben auf der Krone drauf war, das war letztendlich das Zubehör. Das kam in ein Einmachglas und also nach der Einschmelzung wurde es dann in ein Loch in der Mauer im Fredericianum eingemauert, also mit einer Panzerglasscheibe davor. Und da hatte also die Documenta also ein weiteres Kunstwerk, das man bestaunen konnte.
War denn das eigentlich echt, dieses Gold?
Ja, es war alles echt. Es war alles echt, auch die Edelsteine, es war alles eine 1:1-Kopie. Also dieser Mattner, wie gesagt, hatte in den 50er Jahren, musste er also durch Geschäfte mit Russland, musste er ein wahnsinniges Geld verdient haben. Ich habe dann später mal in so einer Illustrierten aus der Zeit gesehen, dass er dann eine Schönheitskönigin geheiratet hat und ihr als Hochzeitsgabe eine Villa gebaut hat, durch die ein Bach floss und wo also im Wohnzimmer, sagt man dann auch Wohnzimmer, wo im Wohnzimmer also ein riesengroßer Baum also dann mit integriert wurde. Also der hat wirklich also Träume wahrgemacht und der hatte in dieser Zeit auch das nötige Kleingeld, um sich also so eine 1:1-Kopie der Zarenkrone anfertigen zu lassen.
Und jetzt hat also dieser Friedenshase mit Zubehör, der wurde jetzt also dort quasi integriert ins Mauerwerk und geschützt. Der hatte ja auch einen Wert.
Ja. Klar. Also ich weiß nicht mehr den genauen Verkaufswert oder den Versicherungswert von damals, aber heute dürfte er also weit über 1 Million liegen. Zu der Zeit hat es natürlich, lag der Verkaufspreis irgendwo bei einigen 10.000 D-Mark, muss man sagen. Und er war dann entsprechend, also der Beuys hat gesagt, schlagt einfach in die Mauer des Fredericianums, also innen drin, schlagt da halt ein Loch, das entsprechend groß ist, dass wir den Friedenshasen und das Zubehör, also das Kreuz und die Edelsteine da reinsetzen können. Und dann gab es eine dicke Panzerglasscheibe davor und dann ja, konnte man das dann zu Documenta sehen. Und heute ist ja diese Arbeit ein wichtiger Bestandteil der Beuys-Sammlung in der Staatsgalerie Stuttgart. Weil ja dann auch während der Documenta diese Arbeit gekauft wurde von dem Stuttgarter Sammler Fröhlich.
Was hat es denn damit auf sich? Da hast du mir auch erzählt, dass ja, als ein Zufall war es, was war es genau, wie Herr Sammler Fröhlich an diesen Hasen gekommen ist.
Ja, da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Also ich glaube ja nicht an Zufälle, aber es war dann so, dass also dieser Sammler Fröhlich, der hat, soweit ich mich erinnere, hat er sowieso Hasen gesammelt. Aber der bekanntere, also bis dahin bekanntere Hase auf der Documenta war eigentlich ein großer Hase, den der Künstler Flanagan gemacht hatte. Und nun rief dieser Sammler Fröhlich bei der Documenta an, die also damals noch, sagen wir mal, recht so mit studentischen Hilfskräften und so belegt war und fragte oder sagte, also da ging dann also irgendein, wahrscheinlich eine Studentin ans Telefon, die auch nicht so genau Bescheid wusste, und er sagte mir, er wollte den Hasen kaufen, meinte aber den Hasen vom Flanagan. Und da stand zufälligerweise der Franz Dahlem da, also der deutsche Vertreter der Dia Art Foundation, ehemals Galerist in Darmstadt, also eigentlich eine ganz wichtige Figur, also in der Nachkriegszeit, der eben auch dafür gesorgt hatte, dass die Dia Art Foundation den Ankauf und die Lieferung der 7000 Basaltstelen finanziert hat. Der stand nun zufälligerweise daneben und hörte, dass also dieses Mädel immer fragte, ja, welchen Hasen, was meinen Sie denn und so. Und der Franz Dahlem, wer ihn kennt, der weiß, dass das ein ganz resoluter ist. Der hat gesagt, gib mir mal den Hörer her. Und hat gesagt, hallo, wer sind Sie? Herr Fröhlich, ach, wir kennen uns doch. Und pass mal auf, also der von den Flanagan, das ist alles schön und gut. Aber Sie wissen wahrscheinlich noch nicht, der Beuys hat jetzt hier einen Hasen gemacht. Den müssen Sie sich mal angucken, den müssen Sie kaufen. Na, das ist das Allerbeste. Ja, und tatsächlich hat dann, also wie gesagt, also Fröhlich, ich weiß nicht, ob er noch den Hasen von Flanagan auch noch gekauft hat. Auf jeden Fall hat der Fröhlich dann für eine stattliche Summe diesen Friedenshasen mit Zubehör gekauft und hat ihn dann als, weiß ich nicht, Dauerleihgabe oder so, auf jeden Fall kann man ihn heute in der Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart sehen.
Sigi, du hast mir berichtet, dass es ja Ärger gab vor Ort in Kassel mit einer Publikation. Also es gab auch Menschen, die waren gegen Beuys und seine Aktion gerichtet. Und da gab es auch ein Blatt, eine Zeitung, die da besonders sich hervorgetan hat.
Ja, in Kassel gab und gibt es eine Zeitschrift, die nennt sich Extra-Tipp und die verstand sich so ein bisschen so als lokale Bildzeitung. Mittlerweile ist die natürlich dann auch längst aufgefressen worden von den großen Medienkonzernen, aber damals hat die sich noch irgendwo gesehen als Konkurrenz zur HNA, zur hessisch-niedersächsischen Allgemeinen. Und der Chefredakteur Becker hatte irgendwie auch so eine, ja, man kann sagen, so eine persönliche Hasskampagne gegen einige Leute in der Stadt gefahren und hat dann auch immer wieder natürlich Anlässe gesucht, um irgendwo die Leute in der Stadt ja aufzuwiegeln und so. Aber im Grunde genommen, sagen wir mal, das Prinzip dieser Zeitung war, zumindest damals, heute weiß ich es nicht mehr so, weil ich ja lange nicht mehr in Kassel lebe, einfach die Leute aufzuwiegeln mit irgendwelchen Sensationsmeldungen und. Und dazu gehörte natürlich auch, oder da war die Documenta ein gefundenes Fressen, weil da natürlich immer wieder viele verrückte Sachen passierten. Ja, und da der Beuys sowieso für die Presse, also viele meinten irgendwie, ja, mit dem Beuys kann man machen, was man will, und der, da war es dann also so, dass also dieser Extra-Tipp sich zur Aufgabe gemacht hatte, gegen Beuys und gegen 7000 Eichen zu wettern und immer wieder irgendwie so also wer suche, der findet. Da gab es dann immer irgendwas, wo man sagen konnte, guck mal hier und guck mal da und wie gefährlich und, und. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass auf der Ludwig-Mohn-Straße, also eine langgezogene, hügelige Straße, da verunglückte ein Motorradfahrer nachweislich wegen überhöhter Geschwindigkeit und er kam zu Tode. Und der Extra-Tipp hat dann daraus gemacht, dass also dieser Motorradfahrer quasi durch die 7000 Eichen, also durch einen Stein, der neben einer Eiche gepflanzt war, zu Tode kam. Im Polizeibericht stand aber, dass er also an der Bordsteinkante gestorben ist. Aber egal, wenn sowas in der Zeitung steht und die Leute aufgewiegelt werden, erzeugt das natürlich die entsprechenden Reaktionen. Und dann hieß es eben Todessteine, die Todessteine müssen weg und so weiter und so weiter. Ja. Also man kann sich das ungefähr vorstellen. Also mit so einer Meldung, ob sie nun richtig ist oder falsch, da kann man die Leute dann 3 Monate mindestens unterhalten.
Die Aktion mit dem Friedenshasen sollte ja auch Geld in die Kasse spülen. Hat sie auch getan. Also wie steht es insgesamt um das Thema Finanzen, Finanzierung bei diesem Großprojekt 7000 Eichen? Es war ja nicht einfach.
Ja, heute, also angesichts der Preise, die heute im Kunstbetrieb bezahlt werden, also ich verweise nur mal auf Gerhard Richter oder natürlich auch selbst auf Arbeiten von Josef Beuys, es ist natürlich fast lächerlich, wenn man sich nochmal vor Augen hält, wie schwierig es für den Beuys war, der ja damals die Nummer 1 auf der, ich sag mal, Künstler-Weltrangliste war. Natürlich kann man sich auch über solche Listen streiten, aber er galt allgemein als, also neben Andy Warhol, als der berühmteste, bekannteste Künstler und natürlich auch irgendwo mit der teuerste. Und der Beuys hat sich einfach, der hatte einfach die Hoffnung, dass sein Bekanntheitsgrad und natürlich aber auch, vielleicht hat er auch ein bisschen auf das Bewusstsein der Leute gezielt, denn damals war ja Umweltschutz durchaus also auch schon ein Riesenthema, ne, dass er viele Unterstützer finden wird, die bereit wären, ihn bei der Realisierung dieses Projektes 7000 Eichen zu unterstützen. Das ist aber, so wie ich das sehe, ziemlich in die Hose gegangen, weil, ja, aus den verschiedensten Gründen. Sei es, dass die Leute falsche Vorstellungen hatten. Also, wie gesagt, ich muss vielleicht nochmal sagen, wir haben ausgerechnet, dass die Pflanzung und Pflege von 7000 Bäumen und natürlich auch 7000 Steinen, dass das 3,5 Millionen D-Mark, also für heutige Verhältnisse knapp 2 Millionen Euro, kosten wird, dass also die Pflanzung und Pflege jeden Baumes ungefähr 500 D-Mark kosten würde. Und die Hoffnung von Beuys war, dass also viele Museen, viele Sammler, viele Institutionen ihn bei der Finanzierung und Realisierung unterstützen würden und dass diese 3,5 Millionen D-Mark irgendwo relativ schnell zusammenkamen. Das war aber ein großer Irrtum. Im Gegenteil, also viele Leute haben sich gesagt, ja, wenn der Beuys dann diesen Baum und den Stein bei uns in München oder in Bonn in den Garten pflanzt oder vors Haus pflanzt, dann bin ich gerne bereit, das zu bezahlen. Oder wenn mit einer entsprechenden Plakette sichtbar gemacht wird, dass wir diesen Baum und den Stein finanziert und realisiert haben, dann ja. Aber als sie dann gemerkt haben, ja, da ist gar nichts weiter. Also da ist jetzt, also sie bekommen am Ende bekommen sie ein Zertifikat, auf dem bescheinigt wird, dass sie so und so viele Bäume, also Geld für so und so viele Bäume gespendet haben, dass das aber alles ist, dass sie also nicht irgendwo in goldenen Lettern irgendwo für ewige Zeiten pranken oder so, haben viele gesagt, nö, warum soll ich denn quasi den Ruhm von Herrn Beuys mitfinanzieren oder so. Also wie gesagt, es war, so wie ich mich daran erinnere, war es also finanziell also doch ein Riesendesaster. Und was dazu geführt hat, dass der Beuys sich dann natürlich überlegen musste, wie er mit eigenen Mitteln, mit eigenen Möglichkeiten die Finanzierung dann hinkriegt.
Und dann gab es einige Quellen, die er zumindest versucht hat anzuzahlen.
Ja, natürlich, er hat sicherlich viel verkauft. Er hat natürlich, ich weiß im Einzelnen nicht dabei, aber es kam ja halt immer wieder, oder es kam immer wieder regelmäßig Geld von Beuys, das er also irgendwo im Kunstmarkt erwirtschaftet hatte. Und das, obwohl er ja, es gibt ja dieses Statement von ihm, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Also der Beuys hat immer wieder auch mit diesen Paradoxien gearbeitet und auch leben müssen, dass er gesagt hat, einerseits trete ich aus der Kunst aus, auf der anderen Seite war er sich aber da in den Kunstmarkt reingekniet wie kein Zweiter, um das Geld für die 7000 Eichen zusammenzukriegen.
Es gab diese Stiftung in den USA, die unterstützt hat?
Da gab es die Art Foundation, die von einem Deutschen mitgegründet wurde, von dem Heiner Friedrich, der also vorher eine legendäre Galerie in München hatte. Dazu gehört auch wieder Franz Dahlem, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und die DAA Foundation hat sich bereit erklärt, die Finanzierung und die Lieferung der 7000 Eichen sicherzustellen, der 7000 Basaltstelen sicherzustellen. Damit war also schon mal der Anfang gemacht, also schon noch vor, soweit ich mich erinnere, noch vor Beginn der Documenta 7, lagen also dann die 7000 Basaltstelen da auf dem Friedrichsplatz.
Und was hat es auf sich mit diesem Rundbrief an so und so viele Prominente?
Ja, das war ja, wie gesagt, am Anfang so der, man kann heute sagen, etwas naive Versuch. Wir schreiben jetzt mal, also wir oder ich, Beuys, sage ich jetzt mal, kennen ganz viele Sammler, Museumsleute, Stiftungen, Interessierte. Ich kenne Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft. Und wenn ich die jetzt mal anschreibe mit einem persönlichen Brief von ihm und von Franz Dahlem als dem Vertreter der Die Art Foundation unterschrieben, dann muss doch schon mal, also die sagen wir mal, zumindest mal der Anfang muss gesichert sein. Aber das war, wie gesagt, ein fataler Irrtum und das Geld tröpfelte nur so rein, so dass der Beuys gezwungen war, sich da andere Mittel und Wege zu suchen, um das Ganze finanziert zu kriegen.
Wie zum Beispiel dieser Werbespot in Japan.
Ja, zum Schluss dann solche Sachen wie Japan. Also die Japaner, die waren ganz verrückt auf den Beuys. Und der Beuys war zu der Zeit eigentlich schon gesundheitlich ziemlich angeschlagen und hat dann aber, ich sag mal so, in seiner Not sich dann breitschlagen zu lassen, diese sehr anstrengende Japan-Tournee zu machen. Und hat unter anderem dann auch diese Whisky-Werbung gemacht, obwohl er nie in seinem Leben wirklich mal einen Whisky getrunken hat. Aber es wurde dann auch klargestellt, dass also die Einnahmen aus diesem Werbespot zu 100% zur Finanzierung der 7000 Eichen geht.
Und du hast mir berichtet, dass also immerhin ein Helmut Kohl, ehemaliger Kanzler.
Ja.
Na, was kommt jetzt?
Ja, klar. Also einer der wenigen, der auf diesen Rundbrief am Anfang der Documenta 7 reagiert hat, war zu aller Überraschung Helmut Kohl, der brav 500 D-Mark überwiesen hat. Und das wirklich zu einer Zeit, wo, ja, also es zumindest mal in unseren Kreisen wenig Leute gegeben hat, die irgendwas Positives zu Helmut Kohl hätten sagen wollen.
Aber immerhin, das
ja.
Ist klar, das,
nein, also das ist, ja. Wie gesagt, das zeugt von einer gewissen Größe, würde ich mal sagen.
Wenn du heute zurückblickst auf diese große Aktion 7000 Eichen, was ist denn geblieben? Wie ging es weiter nach 82? Wo wurde weiter gepflanzt? Wie kam es zu einem Ende? Und wie ging es weiter?
Ja, noch zu Lebzeiten von Beuys war der Beuys mit, ich glaube, also mit der Stadt Münster im Gespräch. Und da sollten dann, ich weiß es nicht mehr genau, ich sage mal, mindestens 70.000 Bäume gepflanzt werden. Nicht in der Größe wie in Kassel, aber da waren also mindestens 70, wenn nicht sogar 700.000 an so einem Riesensee im Gespräch. Und das war schon, also glaube ich, soweit ich mich erinnere, sehr weit fortgeschritten. Mit dem Tod von Beuys war dieses Projekt dann gestorben. Vorher schon gab es hier eine Geschichte hier in Hamburg, also die, ja, man könnte es heute auch nennen, die Spülfeld-Affäre, dass also Beuys die Einladung bekommen hat, zu so einer Kunst in der Stadtausstellung hier einen Beitrag zu leisten. Und da hat der Beuys dann natürlich die Frage gestellt, gut, okay, ihr kriegt jetzt von mir hier kein Denkmal irgendwo auf den Sockel gesetzt, sondern zeigt mir einfach mal, wo ist denn jetzt hier, sagen wir mal, der schlimmste Punkt, die schlimmste Wunde von Hamburg. Und dann haben ihn also damals Leute auf die Spülfelder verwiesen, die so bei Altenwerder, Kirchwerder, da im alten Land, wo also ganze Dörfer unter diesem damals noch sehr giftigen, kontaminierten Schlick und Schlamm, der jeden Tag aus dem Hafenbecken heraus gebaggert wurde, damit also die großen Containerriesen nach wie vor da reinfahren konnten, da wurden also ganze Dörfer zugebaggert. Und ich glaube, das gleiche Problem besteht heute noch. Und da hatte der Beuys dann ein Konzept entwickelt, wie diese Spülfelder zumindest mal also auch mit Primärpflanzen zunächst bepflanzt werden, damit diese giftigen Sand und Sedimente, dass sie nicht weggetragen werden, und dann sollte also später da auch gepflanzt werden. Na, das war eine Sache, die ist aber damals von dem damaligen Bürgermeister Donani verhindert worden. Da gab es dann eine schöne Überschrift hier in der Zeitung, da, wo der Beuys dann sich da so herabließ zu sagen, dieser Flappmann von Bürgermeister, wunderbares Wort.
Diese Aktion 7000 Eichen bedeutet, da wurden tausende Eichen und andere Bäume gepflanzt, sonst wo. Und wie ging es dann nach 82 konkret weiter, an welchen Orten und was ist geblieben, um es so zu nennen?
Also man muss sagen, es gab da natürlich durchaus erstmal eine Lücke, weil dieses Projekt 7000 Eichen doch sehr an der Person Beuys hing. Und alles, was da so mehr oder weniger konkret schon in Planung war, war mit dem Tod von Beuys hinfällig, weil man natürlich auch diese große Künstlerfigur da sehen wollte. Einige Jahre später, nach der Grenzöffnung, ging es dann aber tatsächlich weiter. Da bildete sich das sogenannte Unternehmen Wirtschaft und Kunst erweitert, also im Sinne von Beuys und dem erweiterten Kunstbegriff. Und da taten sich dann eben dann also Unternehmer und Künstler zusammen, um quasi im Sinne von Beuys diese Aktion fortzuführen. Beuys hatte ja gesagt, wir pflanzen weiter bis Sibirien, bis Japan, Russland, überall, Afrika. Na, wir hören nicht auf, jetzt Bäume zu pflanzen. Und diesen Gedanken griffen dann nach der Maueröffnung also Künstler und Unternehmer aus Ost und West, also, oder aus ehemals Ost und West auf, und haben dann bei Iftar an dem sogenannten Todesstreifen die ersten Bäume gepflanzt, die quasi dann eine Allee bilden sollten von Kassel bis nach Eisenach. Und soweit ich das weiß, ich bin da jetzt nicht mehr so dabei, wird also jedes Jahr im November werden also weitere Bäume gepflanzt und diese Allee wächst und wird aber auch natürlich entsprechend gepflegt. Wenn natürlich auch nicht so in dem großen Stil wie 7000 Eichen. Ne?
Aber sind es denn insgesamt 7000 Eichen geworden?
In Kassel ja, also nicht 7000 Eichen, also Eichen ist ja dann mehr so der Arbeitstitel, sondern es sind 7000 Bäume gewesen und es sind mehr oder weniger bis heute auch 7000 Bäume, die in Kassel stehen. Und wenn aus irgendwelchen Gründen mal Bäume weichen müssen, dann muss auf jeden Fall ein Ausgleich geschaffen werden, sodass also die numerische Zahl von 7000 erhalten bleibt.
Ja, man kann sagen, das Projekt ist damit gelungen, oder wie blickst du heute
darauf? Ja, natürlich, sicher, klar. Also Kassel ist ja heute eine Vorzeigestadt, eine ökologische Vorzeigestadt. Und viele andere Städte hätten sich gewünscht, dass auch da schon in den 80er Jahren also diese Probleme angegangen worden sind, die heute ja noch viel massiver auf viele Städte zukommen.
Danke, Sigi.
Bitte.